Liebe Schwestern und Brüder der chinesischen Gemeinde, ja, durch Christus sind und waren wir auch verbunden in der Zeit, in der wir uns nicht leibhaftig gesehen haben. Über Zoom waren wir sowieso miteinander verbunden. Aber ich freue mich doch sehr, dass wir uns wieder hier treffen können. Dass ich euch hier begrüßen kann. Es ist für mich einfach was anderes. Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich sehr, hier mit euch Gottesdienst feiern zu können. Ja, wie schön, dass wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Weil ich stelle mir vor, dass für Sie, die Sie Familie, Freunde in allen Teilen der Erde haben, in China auf jeden Fall, dass für Sie die Videotelefonie nicht ganz so fremd ist wie jetzt für uns in Deutschland, die wir einfach viel mehr gewohnt sind, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und für uns war diese Technik doch an vielen Stellen, in den Schulen, in den Verwaltungen, bei Sitzungen, etwas Neues, was wir erst mühsam lernen mussten. Also ich stelle mir vor, Sie können es ja nachher nochmal bestätigen oder anderes sagen. Ich stelle mir vor, dass Sie es gewohnt sind und gewohnt waren, wenn Sie Kontakt zu Ihren Eltern oder Geschwistern oder so in China oder anderen Teilen der Erde haben wollten, dann haben Sie das bestimmt auch schon über Videotelefonie gemacht. Für uns war es sehr schmerzhaft, auf die persönliche Begegnung zu verzichten. Wobei ich denke, an manchen Punkten ging es Ihnen ja bestimmt ganz ähnlich. War diese leibhaftige Begegnung, der körperliche Kontakt ist für uns doch sehr wichtig. Und es war an vielen Stellen für die Gottesdienste, aber auch für Begegnungen im privaten Bereich schon ein schmerzlicher Verzicht, dass wir uns nicht sehen durften.
不能见面的交流，不能进行这种肢体上的接触，对我们来说真的是很难过，让我们感觉到了人与人之间在灵性上的一种割裂。
Aber wir haben es gelernt, mit der Technik zu arbeiten. Wir haben es gelernt in dieser Pandemiezeit, in den Schulen, im Unterricht, aber natürlich eben auch in der Kirche, in unseren Gottesdiensten und Sitzungen, auch mit technischer Vermittlung uns zu begegnen. Und wir sind auch in Deutschland, finde ich, ein bisschen besser geworden. Aber mich würde schon interessieren, wie die Perspektive von Ihnen darauf ist, wie Sie uns erlebt haben. Aber was für mich die Pandemie auch gemacht hat, ist, dass sie manche Klüfte in unserer Gesellschaft sehr deutlich aufgedeckt hat. Ich empfinde eben, die Abgründe zwischen Arm und Reich sind uns schmerzlicher bewusst geworden. In einer Zeit, in der ich jetzt als Angestellter der Kirche regelmäßiges Einkommen bekommen habe, andere, die selbstständig sind, mussten um ihre wirtschaftliche Existenz und ihr Überleben bangen. Und besonders an den Kindern, in den Schulen, in unserem Umfeld haben wir es gemerkt, da wo einfach die Verhältnisse nicht ganz so einfach waren, finanziell schwieriger waren, da sind Kinder viel eher verschwunden. Aus dem Online-Unterricht haben sich, habe ich an der Realschule gemerkt, waren eben auf einmal nicht mehr auf dem Bildschirm und haben dann hinterher gesagt, oh, die Technik hat nicht funktioniert, ja, weil sie keine Lust hatten. Zum Teil hatten sie auch technisch nicht die Möglichkeit. Aber um mal noch die positive Seite anzuschauen, die Pandemie hat uns auch gezeigt, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Ja, dass es eben nicht nur um das Einkommen geht, um das schicke Auto und so, sondern dass auch die Gemeinschaft, dass wir uns begegnen können, dass wir miteinander feiern können, dass wir auch an dem Leben Anteil haben können, mit dem, was schwierig ist und mit dem, was Freude macht, dass wir das einfach brauchen. Und sie hat uns gezeigt, woraus wir Kraft schöpfen.
积极的一面，就是说，这也让我们看到，我们生命中什么是更重要的，不是说是一个漂亮的跑车，或者是什么多少钱，而是说什么能够带给我生命，带给我们生命的深刻忍耐。什么是什么可以在困难的时候给我们力量？Und
wir als Christinnen und Christen haben natürlich auch hier die Erfahrung gemacht, dass der Glaube eine wichtige Quelle für die Kraft in unserem Alltag ist und auch die Kraft über unseren Alltag hinaus für andere Menschen uns zu engagieren. Und ja, so stehen wir und so wollen wir auch in einer Welt stehen, in Deutschland stehen, das immer weniger vom Glauben weiß und immer weniger vom Glauben wissen will.
Also,
Und in einer Situation, in der wir als Christinnen und Christen immer mehr in einer Minderheit sind in Deutschland, hören wir heute auch einen Propheten, der in seiner Zeit in Israel auch in einer Minderheitensituation war. Er stand an vielen Stellen alleine, nämlich der Prophet Elia. Ja, Elia ist ein Großer der Bibel und ein Großer, ein Vorbild des Glaubens. Auch im Neuen Testament ist er dabei. Ja, immer wieder wird er erwähnt. Er ist der, der den Messias ankündigt, der Jesus ankündigt. Und sein Name ist Programm, denn wenn wir ihn aus dem Hebräischen übersetzen, dann heißt sein Name, mein Gott ist Jahwe, mein Gott ist Adonai. Und so wie es sein Name sagt, so hat er es auch gelebt. Unerschütterlich hielt er sein Leben lang gegen Widerstände und auch gegen Selbstzweifel an Adonai, an Jahwe, dem Gott Israels, fest. Sein Herkunftsort ist Tischbe bei Gilead im Ostjordanland. Deswegen wird er auch der Tischbiter genannt. Er wirkte als Prophet um 850 vor Christus. In dieser Zeit war Ahab König in Israel. Über ihn lesen wir jetzt gleich einen kurzen Bibelabschnitt für die Predigt aus dem ersten Königebuch, dem Kapitel 16, die Verse 30 und 32. Er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm Isabel, die Tochter Ebals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete Baal. Ja, so wird Ahab, dadurch, dass er einen fremden Gott, Baal, den Gott aus der Nachbarschaft Israel, opfert und einen Altar baut, so wird Ahab zum Inbegriff für unrechtes Königtum schlecht. Aus Tradition wird zwar Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, verehrt, aber mit ihren Herzen hängen die Israeliten an dem, der scheinbar Lebendigkeit garantiert, dem Fruchtbarkeitsgott Baal, den ihre Königin diese mitgebracht hat.
从传统上来说， 以色列是敬拜耶和华神的，耶和华神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，但是他们的心里却追寻那能表面恶能带来财富的那个神。这个神是耶洗别和巴利带给以色列。
Und wir wissen das auch heute. Die Machthaber, die über uns herrschen, die die Gesetze machen, von deren Reden und Tun hängt viel ab. Und viele sagen zwar, dass sie Gutes tun wollen und tun doch manches, was nur für sie selber gut ist und nicht für die Menschen, die ihnen anvertraut sind. Aber zurück zu Elia. Wir werden Zeugen des Anfangs seines Wirkens als Prophet im Kapitel 17, das ich gleich lese.
我们现在回到以利亚身上，我们将成为他作为先知所从事的事的见证者。我们现在看一下第十七章第一节。
Es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn.
基列聚居的基里亚人以利亚对亚哈说：“我指着侍奉永生耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不进入，不下雨。”
Elia hält vor dem König am Bekenntnis zu Jahwe als dem wahren, dem einzigen und dem lebendigen Gott Israels fest.Der gehorcht Gott und kündigt eine Dürre an. Das kann ihn Kopf und Kragen kosten, wenn man sich mit dem Machthaber anlegt. Aber Gott weiß, das zu verhindern. Die Leute, die ihm vertrauen, lässt Gott nicht im Stich. Ich lese die Verse 2 und 4 des 17. Kapitels.
耶和华是唯一的真神，是以色列的永生的主。以利亚听从上帝宣告了会在国家出现的这种大旱，因为他跟国王，不听从国王的，所以就会给他带来灭顶之灾。但是上帝知道怎样阻止这件事情的发生，相信上帝的人，上帝不会离弃他。
Da kam das Wort des Herrn zu ihm.Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kritt, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Unglaublich, was Gott seinen Propheten da zumutet. Mitunter sind es sehr ungewöhnliche Wege, die Gott zeigt, um die Seinen zu versorgen.Elia hätte gute Gründe gehabt, daran zu zweifeln. Auch am Bach Kritt werden Ahab und Isebel nach mir suchen lassen. Was ist, wenn das Bachbett wegen des ausbleibenden Regens, wegen der Dürre austrocknet? Und wie soll das gehen mit der Versorgung durch einen Raben?Aber Elia vertraut und gehorcht.
Elia 其实有很多理由怀疑上帝的指示。就算在基利西边，亚哈和耶洗别也可以找到我呀。如果不下雨，这个溪水干了怎么办呢？还有就是乌鸦怎么能供养我？ 但是比利亚相信上帝，所以他听从了上帝，于是他就去了。
Ich lese die Verse 5 und 6. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kid, der zum Jordan fließt, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Tag für Tag lebt Elia nun aus Gottes Hand. Er muss aber auch zusehen, wie der Bach nach und nach austrocknet, weil es nicht regnet. Hier sind der Frieden. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen mehr.
以利亚就这样生活在上帝的手中，但是他也不得不注意到，因为天不下雨，小溪慢慢的就干了。我们来看第七节，过了些日子，溪水就干了，因为没有雨下在地上。
Da hört Elia Gottes nächste Anweisung. Lese die Verse 8 bis 10. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarfat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarfat. Jetzt soll Elia von einer Witwe, die gut 5 Tagesmärsche entfernt wohnt, versorgt werden. Gott schickt seinen Mann von einer Abhängigkeit in die nächste. Wieder wird sich Elia fragen, warum soll ich ins Ausland gehen? Wer weiß, was mir unterwegs zustoßen kann? Wie soll ausgerechnet eine Witwe für mich sorgen? Sie hat selbst nichts zum Leben.
Elia, ich will fragen, warum soll ich ins Ausland gehen? Wer weiß, was mir unterwegs zustoßen kann? Wie soll ausgerechnet eine Witwe für mich sorgen?
为什么今天要一个寡妇呢？也许这个寡妇自己也没有吃的。Aber auch dieses Mal, Elia geht. Er weiß, es ist Gott, der ihn zu dieser Frau schickt, und er vertraut Gott und macht sich auf den Weg nach Sarepta.
但是这一次呢，以利亚仍然听从上帝的话去了，因为他知道上帝一定会为他铺路。
Dort kommt es zu einer bewegenden Begegnung. Ich lese die Verse 10 bis 12. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz und 2 aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben.
Wir
Was für ein Drama, das sich hier vor unseren Augen abspielt. Wir sehen eine Mutter, die mit ihren Möglichkeiten am Ende ist. Sie trägt Holzstücke für ein Feuer zusammen. Mit dem Rest an Mehl und Öl will sie ein letztes Brot für ihren Sohn und für sich backen. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Fremder daher, noch dazu ein Flüchtling. Und mit ihm, mit diesem Flüchtling, soll sie das wenige teilen, das sie hat. Was für eine Zumutung. Sie wird aber erleben, dass gerade auf dem Geben und dem Teilen ein ganz besonderer Segen Gottes liegt. Als Elia sie um ein bisschen Brot bittet, antwortet sie mit den Worten: So wahr der Herr, dein Gott lebt. Obwohl sie keine Israelitin ist, kennt sie den Gottesnamen. Sie hat von Yahweh, dem Gott Israels, gehört und weiß, dass dieser Gott ein lebendiger Gott ist. Sie selbst steht diesem Gott noch fern. Umso erstaunlicher ist es, dass die Frau auf die Bitte Elias eingeht, auf seinen Zuspruch fürchte dich nicht, und auf die Zusage Gottes, dass sie keinen Mangel an Mehl und Öl leiden werde, tut sie, was ihr Elia gesagt hat. Die Witwe vertraut Gott und gehorcht. Wir hören den Schluss unserer Geschichte, die Verse 13 bis 16. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden. Und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Und das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Gott hält die Zusage, die er der Witwe durch Elia gegeben hat. Tag für Tag findet sie genügend Mehl im Topf und ausreichend Öl im Krug. Jeden Tag kann sie nun neues Brot banken. Im Vertrauen auf Gott erfüllt sich seine Verheißung. Elia am Bach Krit und Elia bei der Witwe zu Sarepta. Zwei Geschichten, die uns eindrucksvoll vor Augen halten, dass Gott für die Seinen sorgt und dass Gott seine Sorge auch ausweitet auf die, die noch nicht zu ihm gehören. Aber sie halten uns auch vor Augen, dass es nicht einfach ist, zu Gott zu gehören. Dafür, dass Elia Gottes Wahrheit sagt, dass eine schlimme Dürrezeit über das Land kommen wird, muss er fliehen, weil er die herrschende Ideologie entlarvt. Ihr haltet euch zwar an die Traditionen, aber ihr folgt nicht eurem Gott, sondern den kanaanäischen Fruchtbarkeitsgöttern. Dafür muss er sich verstecken. Elia am Bach Krit, das erinnert mich an die Zeit der Isolation und der Einkehr, die wir erlebt haben und erleben mussten. Homeoffice, Homeschooling für unsere Kinder. Kein Leben in den Straßen von Heidelberg. Die Hauptstraße war fast ausgestorben. Angst vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Pflegerinnen und Pfleger waren schon über ihre Grenzen hinaus belastet. Es war und es ist immer noch keine leichte Zeit. Jetzt sprechen die Wissenschaftler von der vierten Welle. Die Menschen, vor allem die jungen Menschen, wollen jetzt aufatmen, wollen wieder feiern, wollen sich und einander und das Leben spüren. Nur zu gut kann ich diesen Wunsch, das Leben zu spüren, nachvollziehen. Wie eine Explosion bricht er sich immer mal wieder Bahn, dieser Lebenswille, die Bienen ein bisschen vielleicht dem Gott der Fruchtbarkeit, dem Gott des Genusses, der Lebenskraft, aber manchmal zeigt sich auch die Zerstörung und die Ausschweifung. Ja, manchmal hält diese Explosion auch nicht der Respekt vor anderen Menschen oder die Angst vor der Staatsmacht auf.
Sie 或者是国家的权力的尊重，在自己内心也是能够主导的。
Die Geschichte Elias endet nicht mit dem Sieg der anderen, der Fruchtbarkeitsgötter. Gott ruft Elia heraus aus seiner Isolation. Gott sorgt für seinen Propheten und für die Bedürftigen. Damals waren das die Witwen und Waisen, die keine Sozialversicherung und keinen Staat hatten, der für sie sorgte. In der Zeit der Pandemie sind es die Kinder und Jugendlichen, vor allem aus den ärmeren Familien. Die haben ihre Freunde und den Sport vermisst. Ja, die Kinder freuen sich, wenn sie wieder Geburtstage mit Freunden feiern können, wenn sie wieder ihrem Sport, ihrem Freizeitprogramm nachgehen können. Aber viele sind auch verunsichert, weil sie genau merken, dass sie was verpasst haben und ihre schulischen Fähigkeiten jetzt nicht mehr so gut einschätzen können. In dieser Situation ruft Gott uns als seine Kinder, als Christinnen und Christen, wie damals den Propheten Elia, damit wir uns auf den Weg machen zu den Armen, zu den Ärmsten, zu den Benachteiligten. Und wir können auch hier in der Begegnung mit den Armen, mit den Ärmsten, ähnlich wie Elia, die Erfahrung machen, dass Gott für uns beide sorgt, für die, die stark in Nöten sind, aber auch für die, für uns, die wir aufbrechen, anderen zu helfen. Gott sorgt für uns, damit wir für andere sorgen können. Und sogar diese arme Witwe aus Sarepta hat etwas, das sie mit Elia teilen kann, mit dem sie ihn beschenken kann. Aber Gott ruft uns auch heraus aus unserer Bequemlichkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir Deutschen, wir vertrauen doch sehr auf den Staat, dass er für alles sorgen wird. Aber wir können nicht nur auf den Staat vertrauen. Und genauso können wir auch nicht einfach den Staat ablehnen, wie manche tun, die eben die Regeln, die Gesetze überschreiten, um das Leben, die Freiheit zu feiern. Der Staat ist nicht einfach schlecht oder gut, genauso wenig wie ein Mensch einfach schlecht oder gut ist oder eben jeder von uns einfach nur schlecht oder gut ist.
就像也不能简单的看评判一个人好或不坏，对国家的措施我们也不能这么简单的说好或不坏，我们必须进行自己的思考。
Wir müssen uns selber ein Bild machen und versuchen zu verstehen. Und die Bibel, Gottes Wort, gibt uns alles dazu, was wir brauchen. Im Licht von Gottes Wort und gestärkt durch das Gebet und in der Gemeinschaft von Christinnen und Christen, die uns auch korrigierend oder bestärkend zur Seite stehen, können wir Verantwortung in dem Bereich übernehmen, in dem wir eben stehen, im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis, und können auch selber sehen, was nötig ist und selber abschätzen, was gut und das Richtige ist.
在上帝的话语的光中，我们需要通过祷告和与其他的兄弟姐妹在团契里的交流，我们彼此互相指正，彼此依靠。比如说我们在工作中、生活中、跟别人的交往中，我们要判断什么是好和坏，然后在上帝的话语的当中来进行判断。
Krisen, so wie die Dürre zu Elias, egal ob sie den Einzelnen betreffen oder sehr viele Menschen, Krisen sind keine Strafe Gottes.
危机，不管是对个人来说，还是对大多数很多人来说，都不是上帝的惩罚。
Auch die Pandemie ist keine Strafe Gottes. Krisen können und sollen, und so verstehe ich auch die Dürre zur Zeit Elias, Krisen können und sollen uns wachrütteln und uns auf unsere eigenen Schwächen und Stärken aufmerksam machen. Und sie rufen uns in die Verantwortung an unserem Ort. Die Klimakrise zum Beispiel macht uns darauf aufmerksam, dass wir die Zusammenhänge der Natur noch nicht ausreichend berücksichtigt haben, wie wir bauen, indem wie wir uns fortbewegen, indem wie wir miteinander und mit der Natur leben, dass wir da noch dazu lernen müssen. So fordern uns Krisen heraus, uns neu zu orientieren und dazu zu lernen. Auch wenn ich als Einzelner oder als Einzelne nicht schuld bin an der Krise, ist es doch meine Aufgabe, dem Ärmsten beizustehen, so wie Gott mir beisteht, für die Bedürftigen zu sorgen, weil Gott für mich sorgt. Und ich lasse mich in dieser Situation von Gott gebrauchen, wie Elia. Auch gegen den äußeren Schein, auch gegen meine Angst und Sorgen vertraue ich auf Gottes Zusage. Fürchte dich nicht. Ich bin gewiss, wie er sagt, mir wird nichts mangeln, denn du bist bei mir. Amen.
我相信我什么都不缺乏，你一直在我身边。阿门。